Ja, ich freue mich, dass ich alter Opa mit der jungen Hanna heute zusammen den Gottesdienst gestalten dürfen. So muss es sein, alt und jung. Da können wir alle was voneinander lernen. Und ja, ist wie beim Fußball, wenn immer nur so die Alten spielen, dann irgendwann mal wird es peinlich. Aber deshalb ist wichtig, dass Nachwuchs kommt. Und da sind wir dankbar dafür. Ja, wir haben ja zurzeit so eine Predigtserie unter dem Titel mit Paulus unterwegs. Es geht um die Missionsreisen von Paulus und seinem Team. Und letztes Mal, wie ich mitbekommen habe, hat Jonas ja so Station gemacht in Philippi bei diesem Gefängnisaufseher, der zum Glauben kam. Da war ja sehr viel los. Also ich kenne vielleicht die Geschichte, aber einfach nur ein kurzer Rückblick. Es gab da in Philippi so eine Frau, die hatte einen Wahrsagergeist, also eine Wahrsagerin, und die diente den Geschäftsleuten als Medium, weil ihre Voraussagen, die garantierten gute Umsätze. Und das ist ja eine tolle Sache. Also stellen wir uns mal vor, da gäbe es jemanden, der könnte Börsenkurse voraussagen. Also das wäre ja ein lukratives Geschäft. Oder welche Produkte in 3 Monaten angesagt sind. Das wäre doch toll. Paulus war hier der Spielverderber, denn er befreite diese Frau von diesem dämonischen Geist und die Fähigkeit, vorherzusagen, war weg. Und das war natürlich sehr geschäftsschädigend. Also das Evangelium verdarb den Umsatz dieser Geschäftsleute und der Investoren. Und da kam der Volkszorn natürlich, entlud sich über Paulus und Silas. Sie wurden vor Gericht gestellt, ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen. Aber auch dort wirkte Gott. Es geschah ein Erdbeben. Um Mitternacht, als sie Lobpreis machten, Lobpreis im Schraubstock eingezwängt, das war schon eine besondere Sache. Sie hätten fliehen können, aber der Gefängnisdirektor, der geriet in Panik, wollte sich umbringen, aber der Heilige Geist hatte was anderes vor. Sie blieben und der Aufseher kam zum Glauben. Und am nächsten Morgen, als die Gemüter sich wieder etwas beruhigt hatten, da erklärte Paulus ganz sachlich diesen Vorgesetzten des Gefängnisaufsehers, dass sie rechtswidrig gehandelt haben, weil sie einen römischen Bürger ohne Prozess inhaftiert und misshandelt haben. Jetzt wollte man das natürlich sofort vertuschen und sie so schnell wie möglich losbekommen, aber Paulus bestand darauf, genau diese führenden Kräfte der Justiz, die müssen jetzt mit Paulus und Silas zusammen die Stadt verlassen, sie begleiten und sie höflich verabschieden. So selbstbewusst war Paulus, also nicht so sich davonjagen zu lassen wie so ein Hund. Und dieser Abschied war aber dann natürlich nicht freiwillig. Und Paulus und Silas peilten ein neues Ziel an, die Hauptstadt von Mazedonien, Thessalonich. Und um die soll es eigentlich heute gehen, nur damit. Das kam ja unmittelbar danach und deshalb einfach diese Vorgeschichte. Lukas berichtet über diese Station in Thessalonich in Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 9. Und ich möchte es einfach mal vorlesen nach einer Übersetzung, die aus einem Kommentar stammt und die mir sehr gut gefallen hat. Apostelgeschichte 17, 1 bis 9. Sie zogen durch Amphipolis und Apollonia und kamen schließlich nach Thessalonich, wo es eine Synagoge der Juden gab. Nach seiner Gewohnheit nahm Paulus Kontakt mit ihnen auf und an 3 Sabbaten sprach er mit ihnen über die Inhalte der Schriften. Durch seine Auslegung legte er ihnen die Einsicht nahe, dass der Messias leiden und von den Toten auferstehen müsste und dass der Messias dieser sei, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und wurde dem Paulus und Silas zugeteilt, dazu eine große Anzahl gottesfürchtiger Griechen sowie nicht wenige Frauen aus den höchsten Kreisen. Aber die skeptisch bleibenden Juden wurden neidisch, holten sich einige üble Gesellen, die auf dem Marktplatz herumlungerten, inszenierten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Sie stellten sich vor das Haus des Jason und versuchten, sie herauszuholen und vor die Bürgerschaft zu führen. Als sie diese nicht vorfanden, schleppten sie den Jason und einige Geschwister vor die Stadtverwaltung und schrien: Diese Leute, die alle Welt in Aufruhr gebracht haben, sind jetzt auch hier. Die hat Jason bei sich aufgenommen, sie verstoßen alle gegen die Edikte des Kaisers, indem sie behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Damit alarmierten sie das Volk und auch die obersten Stadtbeamten, die das hörten. Und erst nachdem diese von Jason und den übrigen eine Bürgschaft bekommen hatten, ließ man sie gehen. Also auch hier wieder großes Kino und ein spektakulärer Abgang, auch dieses Mal, denn in Vers 10 heißt es dann, die Geschwister schickten Paulus und Silas schleunigst bei Nacht auf dem Weg nach Beröa. Also die nächste Station kam oft so zustande, dass sie einfach gehen mussten. Und gleichzeitig hat der Heilige Geist natürlich gewirkt. Ja, zurzeit ist ja Europameisterschaft, haben vielleicht manche mitbekommen, vor allem die, die sich für Fußball interessieren. Und da könnte man jetzt fragen, was hat die zweite Missionsreise mit der Europameisterschaft zu tun? Gute Frage. Vielleicht kennen wir das, bevor Paulus und Silas nach Philippi kamen, was da war. Es war nämlich so, dass sie wollten weiter nach Asien ziehen und da heißt es zweimal, dass der Heilige Geist ihnen gewährt hat, da in diese Richtung weiterzuziehen. Und stattdessen hat Paulus bei Nacht wahrscheinlich einen Traum, auf jeden Fall eine Vision. Er sieht einen Mann, einen Mazedonier, der spricht und sagt gar zu ihm, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und daraus schloss Paulus und Silas, schlossen sie, dass das jetzt eine Führung des Heiligen Geistes ist. Und sie sahen das an als offene Tür nach Mazedonien. Aber wo lag denn Mazedonien? Also Philippi war eine Stadt in Mazedonien, Thessaloniki eine Stadt in Mazedonien, aber Mazedonien lag ja auf dem europäischen Kontinent, lag ja in Europa. Es gab damals keine Grenzlinie so zwischen Asien und Europa, das wissen wir erst im Nachhinein. Die Missionare wechselten eigentlich nur von einer römischen Provinz in eine andere und Paulus war das vielleicht gar nicht so bewusst, dass er jetzt europäischen Boden betritt. Also was hat die EM mit der zweiten Missionsreise zu tun? Bei der EM steht Europa im Mittelpunkt des Sportgeschehens, bei der Missionsreise steht Europa im Mittelpunkt des Heilsgeschehens, im Mittelpunkt, im Fokus des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist schließt Türen nach Asien und öffnet Türen nach Europa. Und das war eine ganz zentrale Weichenstellung auch in der Apostelgeschichte. Und vielleicht geschieht das in naher Zukunft auch wieder. Denn Europa, auch unser Kontinent, diese europäische Einheit, die jetzt so beschworen wird, Europa braucht das Evangelium als erstes. Europa braucht Jesus. Nicht nur Asien und Afrika, nicht nur andere Kontinente. Europa war mal die Wiege der Mission und davon ist aber nicht mehr viel übrig geblieben. Europa ist selbst zum Missionsgebiet geworden. Und vielleicht, und da dürfen wir auch drum beten, öffnet auch der Heilige Geist wieder neu die Türen in Europa. Das nur so nebenbei. Philippi war die erste Station, Thessaloniki die zweite in Mazedonien. Und was da jetzt geschah, wollen wir genauer anschauen. Also ich habe schon einige, als Rentner hat man ja Zeit, die Spiele anzuschauen, auch nachmittags, ist ganz interessant. Die EM ist sehr interessant, also vor allem auch, weil Zuschauer dabei sind, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber Fußball ohne Zuschauer ist schwierig. Fast sämtliche Favoriten sind ausgeschieden, die Kleinen ärgern mal wieder die Großen, zum Beispiel die Schweiz, die Franzosen und also alle, die Bedeutenden, die sind alle fast weg. Wobei die Frage ist, wozu Deutschland gezählt hat, aber auf jeden Fall ist es so. Und die Frage ist ja, welche Einstellung braucht, habe ich mir die Frage gestellt, braucht eine Mannschaft, um ein Spiel zu gewinnen? Und die gleiche Frage könnten wir stellen, welche Einstellung brauchen wir, brauchen Missionare, um das Evangelium von Jesus weiterzugeben? Interessanterweise sind die Antworten identisch. Also es sind drei Dinge, habe ich gefunden, und die finden wir auch in unserem Text. Drei Dinge: erstens ein herausforderndes Ziel, zweitens ein leidenschaftlicher Kampfgeist und drittens ein ungebrochener Teamgeist. Das verbindet Fußball oder jeden Sport und die Mission. Und diese drei Elemente, die finden wir auch in Thessaloniki. Also erstens ein herausforderndes Ziel. Wer an der EM teilnimmt, der hat das Ziel zu gewinnen. Auch wenn die Aussichten vielleicht gering sind, aber wenn man gar nicht damit rechnet, dann kann auch die Mannschaft schon gleich zu Hause bleiben. Die innere Einstellung ist zunächst einmal das Wichtigste. Und das ist auch bei der Mission so. Nach der schnellen Abreise von Philippi folgt das Paulus-Team der Hauptstraße damals, der Via Ignatia. Das war die wichtigste Fernstraße von Osten nach Westen auf der Balkaninsel. Und das nächste Reiseziel war Thessaloniki oder heute Saloniki, die Hauptstadt von der Provinz Mazedonien mit damals ca. 200.000 Einwohnern, also nicht so klein wie Eppausen oder Nagold. Entfernung von Philippi nach Thessaloniki ca. 160 Kilometer, also auch nicht gerade eine Tagesreise. Sie waren in drei Etappen unterwegs. Es werden noch zwei Städte genannt, wo sie wahrscheinlich übernachteten, also 53 Kilometer nach Amphipolis, 43 nach Apollonia und nochmals ca. 60 Kilometer nach Thessaloniki. Also schon ein strammer Marsch, den sie da vor sich hatten. Und Paulus hatte ein klares Ziel vor Augen, denn auch in Thessaloniki wollte er das Evangelium von Jesus verkündigen, und zwar Juden und Nichtjuden. Und er folgte dabei einer Gewohnheit, also im Text heißt es ja, nach seiner Gewohnheit, da ging er zuerst zu den Juden, in die Synagoge. Er nimmt Kontakt auf zu den Juden, und das war in der Synagoge am Sabbat am besten möglich. Und interessant ist auch, wie er jetzt vorgeht. Also er sitzt nicht nur da im Gottesdienst und hört zu, sondern es gab dort auch die Möglichkeit zu diskutieren über die Schrift, also über das Alte Testament. Und er diskutiert, er erörtert, er argumentiert mit den Juden, dass die Schriftstellen, er betrachtet mit ihnen Schriftstellen im Alten Testament, die vom Messias handeln, vom Leiden, Sterben und Auferstehen des Messias, zum Beispiel Jesaja 53, Psalm 16 und viele andere. Und er erklärt ihnen, diese Schriftstellen vom Messias, die sind erfüllt in Jesus. Jesus ist der Messias. Er ist der, von dem hier die Rede ist. Und das machte er an drei Sabbaten, heißt es. Also man weiß nicht so genau, ob es drei Wochen am Stück waren oder nicht. Er war auch länger als drei Wochen in Thessaloniki, denn es heißt mal, dass aus Philippi bekam er Unterstützung und er arbeitete auch in Thessaloniki, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also es waren vielleicht 6 Monate, die er dort war. Und vermutlich hat er nach diesen drei Sabbaten dann das Evangelium an die Nichtjuden verkündigt, weil die Gemeinde später bestand auch mehrheitlich aus Nichtjuden. Ja, und dieses herausfordernde Ziel von Paulus, das war immer klar, egal wohin er kam, jedem Menschen das Evangelium von Jesus, dem Sohn Gottes und Retter, nahezubringen, Menschen in Beziehung zu Jesus zu bringen, das war sein Thema. Nicht die Veränderung der katastrophalen Zustände im Römischen Reich, kein politischer Widerstand gegen den Kaiser, keine Abschaffung der Sklaverei, die ja damals das ganze Wirtschaftsleben am Leben erhielt, sondern die Neuwerdung des Menschen durch Jesus, durch den Geist Gottes. Denn Jesus verändert die Menschen von innen nach außen, und zwar Menschen aus allen kulturellen und sozialen Schichten. Kommen nachher noch drauf, Frauen aus den höchsten Kreisen fanden zum Glauben. Ja, und das ist auch für uns immer wieder wichtig zu beachten. Was nützt eine Veränderung der Gesellschaft, wenn der Mensch der gleiche bleibt? Das sehen wir auch heute. Was nützt der Einsatz für den Klimawandel, der sicher berechtigt ist? Was nützt dieser Einsatz, wenn das Klima zwischen Gott und Mensch sich nicht ändert? Wenn das Klima zu Gott das Gleiche bleibt, dann ist das alles nur begrenzt. Wir dürfen uns nicht vernebeln lassen, unseren Geist vernebeln lassen vom Geist dieser Zeit und uns auf Nebengeleise irgendwo abführen lassen. Das Ziel, für das sich aller Einsatz lohnt, ist immer noch der gleiche wie zur Zeit der Missionsreisen, nämlich Jesus zu bezeugen und zur Verkündigung. Er ist die Lösung der Probleme und nicht der Mensch letztlich. Die Frage lautet auch letztlich nicht, was ist unser Ziel, was ist mein Ziel, sondern was ist das Ziel des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist bestimmt auf dieser Missionsreise das Ziel und das Thema. Und was ist das Ziel des Heiligen Geistes? In Johannes 16 heißt es, das sagt Jesus in seinen Abschiedsreden, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Das ist sein Ziel. Und das finden wir während dieser Missionsreise. Wie das in der Praxis aussieht, das kann völlig unterschiedlich sein. Als er zu den Juden geht, da diskutiert er mit ihnen über die Schriften in der Synagoge. Als er später, also dem Text danach, in Athen auf dem Marktplatz steht, da liest er nichts aus dem Alten Testament vor, sondern er knüpft an die vielen Götterstatuen, die er in der Stadt sieht. Und er geht auf die Suche nach Gott ein, auf die Suche der Philosophen nach Gott, denn das war das Thema, das die beschäftigt hat. Und hat dann aber auch Jesus verkündigt und Jesus groß gemacht. Die Methoden und Orte, die können sich ändern, aber das Hauptthema, das bleibt immer das Gleiche. Der Heilige Geist ist ein kreativer Geist. Er kann uns auch ganz neue Ideen schenken, um Jesus bekannt zu machen. Ja, wir sind jetzt vielleicht keine Missionare wie Paulus, aber was ist eigentlich mein Ziel? Warum, mit welcher Einstellung stehe ich morgens auf? Ist es, ja, als Rentner ist es vielleicht ein bisschen anders und vor allem, wenn es irgendwo zwickt und zwackt, dann hat man vielleicht komische Ziele, aber grundsätzlich, wo will ich mit meinem Leben eigentlich hin? Und danach zu fragen, welche Türen hat der Heilige Geist heute für mich aufgemacht, wo auch Jesus bezeugt werden kann. Und interessant ist ja, wenn er eine Tür verschließt, dann öffnet er eine andere. Das finden wir immer wieder in der Apostelgeschichte. Also lasst uns dafür sensibel werden, welche Tür der Heilige Geist heute für uns aufmacht und nicht so sehr immer auf uns selber konzentrieren, auf unsere eigenen Bedürfnisse. Und wir können natürlich nicht jeden Menschen, der uns über den Weg läuft, irgendwie was sagen oder was, sondern darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir den Heiligen Geist, dass wir Jesus bitten, uns die Menschen zu zeigen, die er ansprechen will. Die Menschen zu zeigen, wo eine Tür aufgeht oder wo sie schon auch offen ist. Es geht nicht darum, jeden zu missionieren, jedem manchmal sind mir Christen oft peinlich vorgekommen, weil sie meinten, jedem irgendwo das Evangelium ums Auge zu drücken. Darum geht es nicht, sondern es geht, das zu erkennen, die Menschen, die er vorbereitet hat, die zu finden. Also das ist ein Ziel. Aber das ganz große Ziel, das jeder doch von uns anstreben sollte, und das wird, je älter ich werde, mir immer mehr bewusst, zielbewusst zu leben, ist einfach grundlegend wichtig und das größte Ziel ist doch letztlich die Ewigkeit. Dass wir die Ewigkeit nicht aus den Augen verlieren. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Das heißt, bei Jesus zu sein für immer, das ist das höchste und größte Ziel, egal was hier und heute passiert, was alles noch kommt dieses Jahr. Wir haben ein wunderbares Hoffnung, ein wunderbares Ziel, ewig bei Jesus zu sein. Und dort wird aller Schmerz und alles Leid vorbei sein. Dort werden wir mit ihm zusammen sein und es wird ewige Freude sein. Und komischerweise war das eine Anfangslektion, die der Paulus den Thessalonichern mitgegeben hat. Ganz am Anfang, als sie zum Glauben kamen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, da ist davon die Rede, dass sie sich bekehrt haben zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen Gott. Und als drittes Element, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Also die Wiederkunft Jesu war ein Hauptthema, ein Grundthema, eine Grundlektion des Glaubens schon damals, diese Ausrichtung auf die Ewigkeit. Denn wer weiß, wo er zu Hause ist, der lebt zielbewusster. Ihr habt sicher oder viele dieses Schicksal von den Philipp Mickenbecker mitbekommen und verfolgt. Ganz Deutschland hat das mitbekommen. Ein 23-jähriger YouTuber, der an Krebs erkrankt ist und der kein Blatt vor den Mund genommen hat und von Jesus geredet hat, kommt auf der ersten Seite der Bild-Zeitung, dessen Buch steht jetzt auf Platz 10 oder 11 der Spiegel-Bestsellerliste. Das bewegt Leute, die mit der Kirche überhaupt nichts am Hut haben. Warum? Warum ist das so? Warum bekommen seine YouTube-Klicks die höchsten Zugriffsraten? Ganz einfach, weil er klar gemacht hat, ich habe ein ewiges Zuhause bei Jesus. Und das hält mich fest, mitten im Todeszustand, mitten in den paar Wochen, in denen ich noch zu leben habe. Ich habe ein Ziel vor Augen, das über den Tod hinausgeht. Einen festen Anker zu haben, der hält im Leben und im Tod. Das ist doch das, wonach Menschen suchen, egal wie religiös sie sind. Darum geht es als erstes, ein klares Ziel vor Augen zu haben und dieses Ziel auch ja, der Ewigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, und dann gehen wir weiter. Das war das Erste, das wir leidenschaftlich verfolgen dürfen. Das Zweite ist die innere Einstellung eines Missionars oder eines Nachfolgers, ist ein leidenschaftlicher Kampfgeist. Wer den Ball nur so lustlos hin und her schiebt, der kann natürlich kein Spiel gewinnen. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche Mannschaft es so viel gern getan hat. Wer die Zweikämpfe scheut, der kommt auch nicht vor das Tor, der kommt auch zu keinem Abschluss. Und auch das Talent allein reicht nicht aus. Und so waren auch die Missionsreisen kein Sonntagsspaziergang. Als Paulus in die Synagoge kam, da spürte er schon sicher die Luft des Widerstands. Er wurde zwar zunächst freundlich aufgenommen, aber als er von Jesus, dem Messias, sprach, da brach es los. Da kippte die Stimmung und die Zuhörer spalteten sich in zwei Gruppen. Und interessanterweise, eine Gruppe, die glaubte dem, was Paulus sagte und kam auch zum Glauben an Jesus, und die anderen, die lehnten das ab und ja, wandten sich dagegen. Die eine Gruppe bestand aus einigen Juden, die ließen sich überzeugen, heißt es. Eine große Anzahl, wir wissen nicht wie viel, aber eine große Anzahl gottesfürchtiger Griechen. Das heißt, das waren Gottesdienstgäste, das waren nicht Juden, die eben interessiert waren und den Gott Israels verehrten auf irgendeine Art und Weise, ohne dass sie zum Judentum übertraten, so in den hinteren Reihen vielleicht saßen in der Synagoge. Da kam eine ganz große Menge zum Glauben. Und dann auch noch nicht wenige der Frauen aus höchsten Kreisen, also vielleicht die Frau des Bürgermeisters, des Prokonsuls, des Bankdirektors oder was auch immer. Also nicht so die höhere Schicht der Gesellschaft in dieser Stadt mit 200.000 Einwohnern. Das waren keine Nobodies, das waren Promis, Promifrauen, die kamen zum Glauben in der Synagoge, als Paulus das erklärte. Die andere Gruppe war die Mehrzahl der Juden. Sie blieben skeptisch und lehnten ab, was Paulus sagte, trotz seiner guten Argumente und seiner Schriftbeweise. Aber der eigentliche Grund der Ablehnung, den nennt hier Lukas, sie waren neidisch. Der Neid war eigentlich die Hauptursache der Ablehnung, nicht die Schriftbeweise. Und weil Paulus Erfolg hatte, weil da an 3 Wochen kamen viele Leute zum Glauben, und ist ja auch logisch, also jahrzehntelang passiert nichts in der Synagoge und jetzt ist der Paulus 3 Wochen da und da gibt es einen geistlichen Aufbruch. Und ausgerechnet von dem Jesus, den sie eigentlich den sie abgelehnt hatten. Da geschah Neues. Und es entstand sogar eine Gemeinde. Der Heilige Geist schuf hier eine Gemeinde. Interessant ist hier, dass von dieser Gruppe, die sich, da heißt es bei Luther und anderen Übersetzungen, sie schlossen sich Paulus und Silas an. Eigentlich steht hier wörtlich, sie wurden Paulus und Silas zugeteilt, zugelost. Das ist ein Ausdruck, der nahelegt, dass der Heilige Geist das bewirkt hat, dass der diese Leute zur Gemeinde hinzugefügt hat. Weil der Heilige Geist die Tür geöffnet hat, konnten Menschen sich entschließen, durch diese Tür zu gehen. So können wir es verstehen. Und dieser Neid der Juden, der steigerte sich in Hass und Wut. Sie waren bereit, mit allen Mitteln gegen diese neue Bewegung vorzugehen. Was machten sie? Sie engagierten üble Gesellen, heißt es ihr. Luther übersetzt böse Männer vom Gassenpöbel. Also was man sich auch darunter vorstellen kann. Es waren hier Leute, die auf dem Marktplatz herumlungerten. Das gab es schon damals, das ist keine neue Zeiterscheinung. Leute, die den ganzen Tag nichts wussten, was sie tun sollten und die dankbar waren für jede Abwechslung und gegen Geld war natürlich alles möglich. Und die sollten einen Volksauflauf inszenieren und den Volkszorn so richtig zum Kochen bringen. Die Juden lieferten ihnen einige Behauptungen, sagten, was sie schreien sollen und so weiter. Es war so ein Giftcocktail mit einer kleinen Prise Wahrheit, vermischt mit Übertreibung und Lüge. Der Hauptvorwurf, Paulus und Silas würden gegen die Edikte des Kaisers verstoßen. Das heißt, indem sie behaupteten, Jesus ist der König, ist Jesus der Konkurrent des Kaisers. Und das war die schlimmste Behauptung, die einer aufstellen konnte, wenn ein anderer König und Kaiser sein sollte als der Kaiser Roms. Damals war Claudius der Kaiser und der vorige, der kurz vorher, ja, die nahmen meistens ein unnatürliches Ende. Also der Caligula war vorher, der hat seine halbe Familie ausgerottet, weil er immer irgendwie Verrat gespürt hat und Angst hatte, er ließ sich als Gott verehren und Angst hatte, dass seine Autorität angetastet wurde. In diesem Klima sagt Paulus, Jesus ist der König. Und das wurde hier verdreht als Aufstand. Also man könnte heute sagen, er wurde als Terrorist bezeichnet. So könnte man es vielleicht vergleichen. So wie auch in manchen Ländern, wenn die Opposition unliebsam ist, dann macht man aus ihnen Terroristen und dann hat man die Berechtigung, gegen sie mit Gewalt vorzugehen. Das war damals schon so, im Römischen Reich vor allem. Und das machte natürlich, dieser Vorwurf machte die Stadtobersten nervös. Denn wenn sie hier nicht handeln und irgendein Körnchen Wahrheit da dran ist, dann geht es auch ihnen an den Kragen. Und deshalb waren sie mehr oder weniger gezwungen, hier einzugreifen. Die Meute stürmte auf die Unterkunft zu, wo Paulus und Silas übernachteten. Dummerweise waren sie nicht da und nicht zu Hause, sonst wären sie wahrscheinlich von dem Mob gelyncht worden. Stattdessen war nur der Gastgeber, ein gewisser Jason, da. Und dann haben sie halt den gepackt und noch ein paar Christen, die auch dabei waren, und haben sie vor Gericht gestellt. Und dadurch, dass Jason eine Kaution bezahlte, wurden sie freigelassen. Die Kaution sagte, du darfst Paulus und Silas nicht mehr aufnehmen, musst dafür sorgen, dass sie die Stadt verlassen. Ja, schöne Geschichte. Was hat das mit heute zu tun? Es hat sehr viel mit heute zu tun, finde ich, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Heute würden wir sagen, es ist ein Shitstorm hier produziert worden. Und diese Tendenz sehen wir auch heute. Wer irgendwas Unpassendes sagt, wer irgendwelche Begriffe verwendet, die problematisch sind, der wird sehr schnell fertig gemacht. Und auch hier wird sehr schnell ein Volkszorn vor allem durch die Medien organisiert, durch die sozialen Medien. Es sind manchmal oft falsche Anschuldigungen, es sind Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und das Problematische ist, es wird Emotion erzeugt, es wird Zorn erzeugt. Und mit Emotion, Emotionen verhindern sachliche Auseinandersetzung. Wo geschrien wird, da hat die Wahrheit keine Chance. Da fallen alle Hemmungen. Und deshalb ist Lautstärke so ein Ziel dieser Leute. Die Wahrheit interessiert den Zornigen nicht. Es ist die beste Methode, um jemanden fertig zu machen. Und das Negative ist ja auch immer interessanter als das Positive. Wer regt sich, wer kann sich aufregen über Gutes? Man kann sich doch nur über Schlechtes aufregen. Und deshalb wird das Schlechte in den Mittelpunkt gestellt. Und leider ist das oft im Wahlkampf ja auch so. Man sucht nach Leichen in den Kellern der Kandidaten. Keine sachliche Auseinandersetzung, sondern einfach persönlich den anderen fertig machen. Und selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Anschuldigungen falsch waren, ein Makel bleibt immer. Das Ziel ist trotzdem irgendwie erreicht. Und ich befürchte, ich weiß es nicht, aber ich befürchte, dass das noch viel mehr auf uns Christen zukommen wird. Dass wir noch viel mehr in dieses Kreuzfeuer der Kritik geraten, vor allem dann, wenn wir mal öffentlich und klar sagen, was wir wie wir zur Bibel stehen, wie wir zu bestimmten Themen, die heute schon schwierig sind, was wir da wirklich von der Bibel her denken. Ich denke, dass das zunehmen wird. Es gibt ja nicht nur, wir werden ja heute schon als Fundamentalisten bezeichnet, weil wir das auch glauben, was tatsächlich in der Bibel steht und es nicht irgendwie verdrehen. Aber das wird zunehmen. Es gibt ja heute schon im säkularen Bereich immer wieder die Frage, darf man noch öffentlich seine Meinung sagen? Das gilt noch viel mehr, wird noch viel mehr auf uns als Christen zukommen. Und Mission ist kein Spaziergang, sondern ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und das war hier in Thessalonich handgreiflich. Denn hinter dem Vorhang, da agiert der Fürst der Finsternis, der Vater der Lüge, der Teufel. Er zieht die Fäden, er benutzt Menschen, wie so in der Augsburger Puppenkiste, das habe ich als Kind immer gern angeschaut, so praktisch, so benutzt er Menschen und er packt sie an ihren Schwachstellen und benutzt sie für seine Zwecke. Bei den Juden war das in dem Fall der Neid, bei anderen sind das andere Dinge. Satan kennt die Gesetze der Massenhysterie. Er weiß, wie man Massen steuert. Und deshalb benutzt er sie. Aber Paulus lässt sich nicht davon beeindrucken. Das ist das Tolle. Er weiß, dass die Wahrheit Gottes stärker ist als die Lüge. Dass der Geist Gottes mehr Power hat als der Geist Satans. Und wenn der Heilige Geist die Türen öffnet, da gehören auch Kampf und Widerstand dazu. Das ist kein Widerspruch. Es ist erstaunlich, wenn wir die Thessalonicher Briefe, lest mal die Thessalonicher Briefe in diesem Hintergrund von Apostelgeschichte 17, und da werdet ihr feststellen, dass diese Gemeinde, die erst ganz neu entstanden war, ganz schnell wuchs und dass sie großem Widerstand und Verfolgung auch ausgesetzt war, also nicht nur Paulus, sondern die ganze Gemeinde, aber sie wuchs desto schneller. Der Versuch, die Gemeinde mundtot zu machen, führte dazu, dass das Evangelium noch stärker verbreitet wurde. Genau das Gegenteil ist geschehen. Und Jesus sagte mal, die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen. Warum? Weil Jesus der Herr der Gemeinde ist. Er ist der Sieger über alle Mächte und deshalb müssen wir auch keine Angst vor jeglichem Shitstorm haben. Und das ist da auch im eigenen Leben so, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht auf den Straßen unterwegs sind. Kampf entsteht überall da, wo Jesus die Alleinherrschaft beansprucht. Auch in unserem persönlichen Leben. Unsere Kaiser, die heißen nicht Claudius, sondern vielleicht Egoismus, Habsucht, Geltungssucht und so weiter. Und keiner dieser Könige, der will so gern vom Thron. Das findet ja in unserem eigenen Herzen schon statt, diese Auseinandersetzung. Und das alte Ego, das wehrt sich mit allen Mitteln vom Thron gestoßen zu werden. Und auch da versucht der Satan, unsere Schwachstellen auszunutzen. Und deshalb brauchen wir auch einander. Hey, es kann keiner von uns für sich selber überleben in dieser letzten Zeit. Wir brauchen einander. Es muss auch die Möglichkeit sein, gerade über Schwachstellen mit anderen zu reden. Und einander da zu helfen und im Kampf auch gegen diese Mächte der Finsternis zu unterstützen. Aber wir wissen, Jesus hat das Spiel schon entschieden. Er ist der Sieger. Der Geist Gottes ist stärker. Wir sind keine Sklaven unserer alten Natur, sondern wir dürfen uns der Führung des Heiligen Geistes überlassen und dass Jesus auf dem Thron in unserem Leben sitzt, das sollte unser tägliches Ziel sein. Und dann noch eine dritte Einstellung, die wichtig ist, noch kurz. Drittens ein ungebrochener Teamgeist. Bei der EM, da merkt man sofort, welche Mannschaft ein Team ist und welche nur so eine Ansammlung von Einzelkünstlern. Zum Beispiel Italien ist dieses Mal wirklich ein Team. Also auch wenn sie am Schluss zu immer die sterbenden Schwäne spielen und sich auf den Boden wälzen und auf dem, also bei Italien Spiele geschehen die spektakulärsten Wunderheilungen, muss man mal sagen. Also da liegt einer auf dem Boden, da meint man, die Bahre ist nicht mehr weit und plötzlich steht er wieder und lacht und geht weiter. Also echt, das ist wirklich, was da manchmal geschieht. Teamgeist heißt, dass der eine den Blick für den anderen hat, wenn miteinander kommuniziert wird. Man sieht auch, wenn die Spieler nicht miteinander reden, da ist auch kein Teamgeist vorhanden. Und Einzelne können nicht das Spiel gewinnen. Es braucht ein Team. Ohne Teamgeist geht es nicht. Und so war es auch bei den Missionsreisen. Die Apostel waren immer als Team unterwegs. Auch wenn Paulus im Vordergrund stand oft, hätte er ohne sein Team nicht viel bewirken können. Die Strategie des Heiligen Geistes ist immer eine Teamstrategie. Er ist ein Teamgeist. Also wenn man es mal so überhaupt vergleichen wollte, es gibt die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, also ein göttliches Team, wenn man es so ausdrücken will. Und so zeigt sich auch Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist nicht so ein Luftballon, der aufgeblasen wird, wo vielleicht eine einzelne Person so irgendwie schwebt, sondern Erfüllung mit dem Heiligen Geist zeigt sich auch im Teamgeist. Denn der Geist Gottes ist ein Teamgeist. Und so war es auch in Thessalonich. Paulus war mit Silas unterwegs, aber in der zweiten Reihe gab es noch viele andere Unterstützer. Einer wird hier genannt, dieser Jason. Er hat die Missionare beherbergt. Vielleicht fanden hier auch die Gottesdienste statt, das weiß man nicht so genau. Und vielleicht ist es sogar der gleiche Jason, der in der Grußliste des Römerbriefs auftaucht, Römer 16, Vers 21, und da wird er als Mitarbeiter des Paulus bezeichnet. Und der hat immerhin die Kaution bezahlt und hat seinen Kopf hingehalten für Paulus. Man wüsste gerne noch mehr von dem, aber wir wissen, die Bibel sagt uns nicht mehr. Aber es gibt noch einen anderen, auf den möchte ich noch kurz hinweisen. Denn der ist gar nicht so im Blickfeld. Und der ist mir aufgefallen, warum? Weil er aus Thessalonich stammt und wahrscheinlich in Thessalonich zum Glauben kam in dieser Zeit, nämlich ein Mann namens Aristarchus oder Aristarch heißt es in manchen Übersetzungen. Der stammte aus Thessalonich, gehörte zur Gemeinde und er war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus. Ein Mann, auf den sich Paulus absolut verlassen konnte. Und sein Name taucht erst etwas später auf, in Apostelgeschichte 19, interessanterweise bei einem weiteren Shitstorm, der in Ephesus stattfand. Da tobte auch der Mob, angestachelt von Kunsthandwerkern. Warum? Weil die Botschaft von Jesus den Umsatz der Götzenbilder einbrechen ließ. Also die vernieten nichts mehr. Das Evangelium hatte da auch gravierende Auswirkungen. Und die sahen ihre Fälle davon schwimmen, da organisierten auch wieder einen Aufstand. Und Aristarchus war da mittendrin. Apostelgeschichte 19, 29. Bald befand sich die ganze Stadt in hellem Aufruhr. Wie ein Mann stürmten die Menschen ins Amphitheater, wo sie die Mazedonier Gaius und Aristarchus, zwei Reisegefährten des Paulus, ergriffen und mitschleppten. Die werden sie nicht gerade so sanft mitgeschleppt haben, sondern das war lebensgefährlich. Aber danach blieb Aristarchus trotzdem bei Paulus. Sogar als Paulus seine letzte Reise antreten musste, die Schiffsreise nach Rom, diesmal nicht als Missionar in dem Sinn, sondern als Gefangener des Kaisers. Und er musste ja damit rechnen, dass es wirklich seine letzte Reise wird. Und gerade auch in dieser schwierigen Lebenssituation war Aristarchus dabei. Apostelgeschichte 27. Nachdem wir aber in ein adramytisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab. Wir, also Lukas war auch dabei. Und es war bei uns Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich. Also der begleitete Paulus sogar nach Rom. Und er wich nicht von der Seite des Paulus, denn in der Grußliste des Kolosserbriefes sagt Paulus, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Also er saß sogar mit ihm im Gefängnis. Und wahrscheinlich geriet auch er in die Fänge der römischen Justiz, denn die altkirchliche Überlieferung, nach dieser Überlieferung starb er als Märtyrer zur Zeit des Kaisers Nero, genau zur gleichen Zeit wie Paulus. Also er stand ihm bei in den schwierigsten Zeiten. Wer unsere wirklich echten Freunde sind, das erleben wir im Aufruhr, in diesem Shitstorm, wenn man so sagen will. Wer sich von uns dann distanziert, weil er dadurch selbst ins Kreuzfeuer gerät oder Nachteile hat, das ist kein wahrer Freund. Wahre Freunde, die stehen auch uns bei, wenn auch im Schmerz und in der Niederlage. Und das ist im Fußball auch wie in der Mission, wenn nur immer nach einem Schuldigen gesucht wird, warum jetzt das Spiel verloren wurde, warum und so. Man auf Einzelnen rumhackt und dann ist noch kein Team gewachsen. Wenn der Teamgeist in einer Krise ungebrochen bleibt, dann wird das Team an Stärke gewinnen. Und dazu braucht es solche treue Freunde. Und da ist die Frage, haben wir solche Freunde, die uns beistehen, auch in den schwierigsten Zeiten, die nicht davonlaufen, wenn wir vielleicht in Krisen kommen, wenn wir vielleicht in Situationen hineingeraten, die unverständlich sind, die auch in der Niederlage zu uns halten, die nicht weglaufen, wenn es brenzlig wird. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und jeder wünscht sich solche Freunde, ganz klar. Aber Freundschaft ist immer auch auf Gegenseitigkeit bezogen. Die Frage ist ja auch, bin ich für andere so ein Freund, der zu ihnen steht? Bin ich einer, der treu ist, auch wenn alle anderen vielleicht an Menschen aufgeben? Und ich denke, das ist das, was eine Gemeinde auch zusammenhält. Wenn wir diesen Teamgeist haben, wenn einer für den anderen läuft, wenn einer den anderen nicht abschreibt, wenn er es versagt und wenn einer für den anderen da ist und einsteht, wenn wir füreinander beten und füreinander einstehen, das ist wahres inneres Gemeindewachstum. Und was nützt 1000% Zuwachs zahlenmäßig, wenn kein Teamgeist vorhanden ist? Also beides ist einfach wichtig. Und Paulus wird manchmal so als einsamer Wolf dargestellt, so wie wenn er jetzt so einsam unterwegs gewesen wäre. Aber das stimmt nicht. Er war umgeben von treuen Freunden und Mitarbeitern, die bei ihm blieben, auch wenn es gefährlich wurde. Leute in der zweiten Reihe. Man muss nicht immer vorne stehen. Männer und Frauen, die kaum bekannt sind, wo man gerade vielleicht den Namen weiß. Also lest da mal die Grußliste des Römerbriefs, Römer 16, da zählt er eine ganze Menge Männer und Frauen auf, die er wertschätzt und die ihm wichtig sind, die ihn unterstützt haben. Ohne dieses Team von Mitkämpfern hätte Paulus nichts ausrichten können. Es ist auch gar nicht so wichtig, wer im Vordergrund steht, sondern dass du den Platz einnimmst, den dir der Heilige Geist zugeteilt hat. Ich komme immer mehr zur Überzeugung, wir sollten gar nicht so viel, wir fragen gern, ja, welche Gabe habe ich und welche Geistesgabe, das ist ja schon eine wichtige Frage. Aber ich denke, wir sollten mehr danach fragen, welche Aufgabe habe ich? Was hat der Heilige Geist mir für eine Aufgabe zugeteilt? Und dann wird er schon die Gaben schenken, die dazu notwendig sind. Aber denken wir doch mal mehr von der Aufgabe her und nicht immer nur von den Gaben. Und das wird auch in Zukunft sehr wichtig sein, vor allem wenn wir als Team in der Mission auch unterwegs sein wollen, wenn wir Jesus bezeugen wollen. Ja, diese dreifache innere Einstellung wollen wir von Paulus und seiner Mannschaft lernen. Von ihrer Zielstrebigkeit, ihrem leidenschaftlichen Kampfgeist und ihrem ungebrochenen Teamgeist. Amen.
Vielen Dank, Ewald.